Gut, die Session geht nahtlos weiter. Unser nächster Vortragender ist Jan Knobach. Er hat in Chemnitz studiert und ist anschließend Projektleiter und Softwareentwickler bei Unicontrol in Frankenberg geworden. Ist das auch jetzt noch?
Ja, das ist
noch. Und das Thema seines Vortrags ist der Einsatz von Embedded Linux Automotive.
Dankeschön. Ja, möchte ich gleich anfangen. Mal kurz was zur Gliederung sagen, was ich im Vortrag erzählen möchte. Also erstmal möchte ich das Unternehmen Unicontrol vorstellen, mal kurz, damit Sie kurz wissen, worum es geht oder was die Firma macht. Dann ein bisschen was zu unserer verwendeten Hardware, die wir im Einsatz haben, sagen. Und auch ein bisschen so einen Ausblick geben, was gibt es so für Embedded-Entwicklungsumgebungen, fertige, die jetzt nicht unbedingt aus der Linux-Welt sind, sondern auch teilweise auf Windows zu finden sind. Und dann im Hauptteil eigentlich möchte ich zeigen, was kann man machen, wenn man jetzt keine Entwicklungsumgebung hat, sondern diese ganze Entwicklung von der Idee bis zum fertigen Produkt zu Fuß gehen möchte. Also erstmal das Bauen eines Cross-Compilers, dann den Kernel, die Treiber, Bibliotheken und so weiter bis zur Applikation. Und ja, auch das Debuggen sollte nicht zu kurz kommen, weil es ist ja nicht damit zu rechnen, dass das Ganze von Anfang an sofort funktioniert. Ja, zu Unicontrol. Das ist ein mittelständisches Unternehmen in Frankenberg, also gleich um die Ecke. Circa 30 Mitarbeiter. Das ist vor allem ein Dienstleistungsunternehmen. Also zu unseren Kunden zählt unter anderem Siemens VDO, für die wir als Zulieferer tätig sind, hauptsächlich im Automotive-Bereich eben. Ein anderer Schwerpunkt von Unicontrol ist die Schiffskommunikation, also Schiffe, die sich per Funk miteinander unterhalten können, schiffsintern, oder zwischen den Schiffen noch. Ja, und im Automotive-Bereich sind das eben vor allem Kombi-Instrumente. Da haben wir hier mal eins mitgebracht. Das ist eben VW oder Audi, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ist VW. Ja, so sehen die Dinger herkömmlich aus. Also kleine Platine hinten drauf, vorne die mechanischen Anzeigen und ein Display in der Mitte. Ja, aus diesen Sachen, die wir da gemacht haben, sind eigene Projekte entstanden. Das eine ist das DKI. Das können Sie hier sehen. Ich hoffe, das geht halbwegs, dass man es erkennen kann. Ist quasi die Abbildung des herkömmlichen Instrumentes auf ein Display mit ein paar Zusatzfunktionalitäten. Da kann ich vielleicht im Anschluss des Vortrags noch ein bisschen was sagen, das würde jetzt hier zu weit führen. Andere Projekte sind ein Radio, also RDS-Radio haben wir das genannt, um das Hörverhalten von Autofahrern quasi mitzuschneiden, ähnlich der Einschaltquoten beim Fernsehen. Und dann noch der Unilogger, da komme ich nachher nochmal dazu, was der macht. Ja, so fing alles an, mit dem digitalen Kombi-Instrument. Wir haben das momentan in zwei Fahrzeugen drin. Das eine ist ein Opel Vectra, das andere ein VW Passat. Wo sind mal ein paar Eindrücke? Ja, die Hardware, die wir da einsetzen, ist ein Power-PC-Board von Freescale, ehemals Motorola. Und dieses Modul kommt von TQ, die halt da ein fertiges Board oder CPU-Modul anbieten. Das ist, ja, das ist dieses Board hier, das kleine. Gibt es auch nochmal eine größere Ausführung mit einem integrierten Grafikchip und ein bisschen mehr Speicherausstattung. Dann setzen wir einen Grafikchip ein, den Coral P von Fujitsu, das ist der hier. Die Platine ist selbst entwickelt und auch das Basisboard, das große, was unten drunter zu sehen ist, ist auch bei uns im Haus entstanden. Ja, der Unilogger, das ist so ein Gerät, um verschiedene externe Schnittstellen quasi mitzuschneiden, den Verkehr drauf zu belauschen, zu loggen. Gerade für Testfahrten oder so ist das interessant, wenn man im Auto irgendwas mitdrehen möchte. Basiert letztendlich auf derselben Hardware, auf dasselbe Power-PC-Board. Allerdings nutzen wir hier die größere Variante mit dem integrierten Grafikchip und brauchen deswegen keinen extra Grafikchip. Hier unten, wiegt es nochmal. Und hier gibt es halt eine andere Basisplatine, die natürlich mit mehr Schnittstellen ausgestattet sein muss, damit das Ganze auch Sinn macht. Okay, kommen wir zu den Embedded-Entwicklungsumgebungen. Da gibt es eine Vielzahl auf dem Markt. Zwei der großen sind Greenhills Software und Wind River, jeweils mit ihren Produkten, also Greenhills zum Beispiel mit Integrity, das ist ein Betriebssystem, oder Wind River mit VxWorks. Dann gibt es noch ein paar andere. OSEC ist vielleicht noch wichtig zu nennen, weil das im Automotive-Bereich eine große Rolle spielt. Auf dem Embedded Linux-Markt sind das zwei Firmen vielleicht zu nennen. Das eine ist Cisco, ist eine deutsche Firma, die eLinux vertreibt, also ein Entwicklungskit für Embedded Linux. Monta Vista vertreibt das sogenannte Monta Vista Linux, was früher mal Hardhat Linux hieß. Und eine dritte Firma, die noch eine Rolle spielt, ist Denks Software. Die kümmert sich zum Beispiel um Bootloader, Treiber und auch komplette Entwicklungskits. Ja, ein paar andere Projekte noch oder andere Produkte von diesen Firmen, wie das Multi 2000 zum Beispiel, ist von Greenhills, ist IDE, Debugger, alles Mögliche. Vielleicht von der Idee her mit Eclipse zu vergleichen ungefähr. Ja, mit dem Target kommunizieren kann man einerseits über einen Hardware-Emulator oder Debugger. Das ist also ein Stückchen Hardware, was zwischen den PC und die Hardware geschaltet wird, um besser debuggen zu können. Also da können Breakpoints besser unterstützt werden oder eben komplett CPU emuliert werden sogar. Für uns, die wir Embedded Linux einsetzen, haben wir die zwei Varianten über Netzwerk, also NFS zum Beispiel mit dem Target zu reden, ist für die Entwicklung ganz sinnvoll, oder halt zu flashen, also die fertige Software auf den Flash-Baustein zu bringen. Und da keine der Entwicklungsumgebungen völlig dem entsprochen hat, was wir wollten, haben wir da unser eigenes Bildsystem quasi geschaffen. Ja, ist wie alles, was man selber schafft, historisch gewachsen. Inzwischen aber auch überarbeitet worden, dass es doch relativ sauber ist. Die Anforderungen, die uns dazu gebracht haben, das zu machen, war, wir wollten halt mehrere Targets unterstützen. Das eine, also es sollte auf einem x86-Board laufen, es sollte auf einem PowerPC-Board laufen, möglichst auf dem Entwicklungsrechner auch. Es sollte alles irgendwie in die Versionsverwaltung integriert werden, weil gerade wenn man mit verschiedenen Compilern baut, verschiedene Konfigurationsdateien hat, das möchte ich dann nicht extra haben. Ja, die Realisierung des Ganzen ist halt ein System aus Konfigurationsdateien und Variablen, die untergliedert sind in Dateien für Plattformen, also eine gewisse Hardware-Plattform, zum Beispiel eine für das konkrete PowerPC-Board. Dann Konfigurationsdateien für Projekte, zum Beispiel kann ich für ein VW Passat, was wir vor uns gesehen haben im Bild, ein Projekt machen, was eben auf diesem PowerPC-Board läuft oder auch halt auch auf einer anderen Hardware. Und dann auch spezielle Konfigurationen, also Debug-Versionen, NFS-Versionen, was es noch so gibt. Ja, und die andere Sache, die wir da realisiert haben, ist, dass wir das Ganze getrennt haben in vier Anteile. Das eine ist der Kernel mit Treibern und Bootloader. Dann die Sammlung an Tools und Bibliotheken, die man braucht, um auf dem Target arbeiten zu können. Und dann die eigene Software, die sich unterteilt in generische Anteile, die für jedes Projekt oder für jedes Fahrzeug gleich sind, und spezielle Anteile, die jetzt kundenspezifisch sind zum Beispiel. Und kompiliert wird das Ganze mit GCC und MIG. Okay, kommen wir zum Hauptteil. Um das Ganze erstmal überhaupt vernünftig kompilieren zu können, brauche ich einen Cross-Compiler. Also Kompilieren auf dem Target scheitert aus direkt, weil einfach viel zu wenig Speicher da ist. Nicht genug Flash, nicht genug RAM. Da wird also nichts draus, deswegen baue ich das auf dem Entwicklungsrechner für das Target. Da gibt es ein Paket, das nennt sich Build-Root, das kann man runterladen. Wir haben aus diversen Gründen den Daily Snapshot genommen, weil wir halt doch das Aktuellste haben wollen. Gerade im Hinblick auf eine Architektur, die nicht x86 ist, ist das momentan noch sehr empfehlenswert, weil doch einige Sachen sehr heiß gestrickt sind. Wenn man dieses Paket runtergeladen hat, kommt man gerade auch auf dem PowerPC nicht umhin, Patches einzupflegen. Zum Beispiel gibt es teilweise noch Bugs beim GCC, wenn es um die C++-Unterstützung geht, auf dem PowerPC. Ja, hat man das gemacht, dann kommt das, was man vom Kernel gewohnt ist, MakeMenuConfig, wo man diverse Sachen auswählen kann. Ganz wichtig dabei, den Zielpfad ordentlich einzustellen, wo der Compiler hingebaut wird. Später, wenn man dann mit dem Projekt arbeitet, wird dieser Pfad unter bestimmten Umständen benutzt. Ich habe hier hingeschrieben, die Header werden zu einer Fallstelle gesucht. Das ist teilweise richtig, vor allem betrifft das aber die Bibliotheken. Also die SO-Files, die er dann einfach nicht findet und nicht linken kann. Ja, was man noch einstellen kann, sind die Architektur, für die man baut, Pfade, Versionen, welchen GCC man nimmt, ob man die Bin-Utils mit kompilieren möchte und was man davon kompilieren möchte, welchen Kernel, welche libc. Bei uns ist das halt GCC 4.1 und der Snapshot von der UC-Libc. Ja, zusätzlich kann man auch die Busybox, also für die, die es nicht wissen, das ist eine Sammlung von den ganzen Bin-Utils, die normal auf dem Linux-System vorhanden sind, kompiliert in ein Binary, damit das Ganze ein bisschen schmaler wird. Auch eigene Implementierung, dass die ganzen Tools an sich schon kleiner sind. Wir haben die Busybox hier an der Stelle nicht mit reingebaut. Die wird bei uns später gebaut, aus den Gründen, dass wir eben verschiedene Targets brauchen, verschiedene Targets unterstützen müssen und das dann nicht unbedingt in der Toolchain mit haben wollen. Ja, wenn man mit Konfigurieren fertig ist, ruft man Make auf, der baut dann das angegebene Verzeichnis. Der lädt dann alle benötigten Pakete aus dem Netz, die er benötigt, um das ganze System zu bauen. Wenn man feststellt, es geht irgendwas nicht, man hat Fehler gemacht, kompiliert nicht, dann hilft es auf dem PowerPC am ehesten, man fängt ganz von vorn an. Es ist ein Erfahrungswert, also irgendwie versuchen, da noch den Fehler zu finden oder drin rumzupatchen, das hat meistens nichts gebracht. Okay, für einen gutartigen Fall, wenn also alles funktioniert, hat man am Ende im Zielverzeichnis den Compiler mit der libc und kann dann letztendlich mit dem Projekt anfangen. Wie gesagt, bei uns diese Vierteilung, also als erstes Kernel, Treiber und Bootloader im ersten Schritt. Aus den Gründen, wie auch bei der Toolchain, benutzen wir möglichst immer den aktuellsten Kernel momentan, also den 2.6.20. Wir haben unseren eigenen Git-Tree da, wo der mit drin ist, und sodass wir immer den offiziellen Kernel dort mit reinmergen können und unsere eigenen Sachen nicht verloren gehen, die wir dran gemacht haben. Ein anderer Grund, den 2.6.20 einzusetzen, war die Unterstützung von Open Firmware. Ja, eine Änderung, die sich ergeben hat seit diesem Kernel, ist, dass die Architektur jetzt neuerdings PowerPC heißt, nicht mehr PPC. Also für Leute, die wirklich jetzt ganz konkret damit arbeiten, ist das doch eine Änderung, die man berücksichtigen sollte. Dann, wenn man diesen Kernel hat, kommt man meistens auch nicht umhin, Patches einzuspielen. Es gibt da einen Maintainer für die Prozessorfamilie, für diesen PowerPC. Diese Patches muss man auch mit reinnehmen, dann teilweise noch eigene Anpassungen. Also sobald wir irgendwas finden, was jetzt nach Bug aussieht, gibt es natürlich auch immer einen Bug-Report, damit das nicht bei uns irgendwie vor sich hin vegetiert, sondern das Ganze auch zurückfließen kann. Dann wie gewohnt MakeManual-Config, die Einstellungen machen und am Ende nicht MakeBZImage, sondern MakeUImage, um das Image für den PowerPC zu bauen. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt sind die Treiber. Bei uns sind das vor allem halt ein Grafiktreiber für diesen CorelP von Fujitsu. Es gibt da zwar noch andere Treiber, zum Beispiel von der Firma Dengs oder von Alt Software. Das ist jetzt auch ein bisschen historisch bedingt, weil damals, als wir damit angefangen haben, war der Treiber von Dengs sehr einfach gestrickt und jetzt hat nicht unbedingt alle Funktionen des Grafikchips, also alle Hardware-Funktionalitäten unterstützt. Der Treiber von Alt Software, der unterstützt OpenGL, also hat noch oben ein Embedded OpenGL-Interface, was sicherlich für 3D-Anwendungen dann auch sehr interessant ist. Ja, ein weiterer Treiber ist der Treiber von den CAN-Bus, um mit dem Fahrzeug quasi kommunizieren zu können, die Daten abgreifen zu können. Darauf setzt noch ein Transportprotokoll auf, weil so ein CAN-Nachricht, die besteht halt immer nur aus 8 Bytes, da kann man jetzt nicht viele Daten übertragen, also gerade zusammenhängende Sachen wie Texte oder sowas. Dafür ist so ein Transportprotokoll da. Und auf das setzt dann wieder Diagnosetreiber auf, also um dann auch in der Werkstatt zum Beispiel die Fahrzeugdaten auslesen zu können. Gut, dann gibt es noch einen Treiber für GPIOs, also General Purpose IOs, der halt für gewisse Pins dann, die man belegen kann, irgendwelche Schaltungen oder Schaltvorgänge auslösen kann. Das Ganze ist bis auf wenige Ausnahmen unter GPL lizenziert. Also die Ausnahmen sind ganz konkret das Transportprotokoll und die Diagnose, weil da doch ein bisschen Know-how drin steckt, das auch woanders verwendet wird und jetzt nicht unbedingt offengelegt werden soll. Ja, der Bootloader ist das, was noch aussteht in diesem Bereich. Der nennt sich U-Boot für Universal Boot. Wird hauptsächlich von Denks gemanagt oder entwickelt. Secret Lab ist eine andere Firma, die dann doch noch einen gewissen Anteil mit drin hat. Unterstützt seit neuestem auch eben diese Open Firmware. Ja, wir konnten den nicht direkt benutzen, sondern mussten doch ein paar Anpassungen an unsere Hardware machen, die natürlich auch unter GPL veröffentlicht werden. Das ist teilweise Vorschrift, teilweise auch gewollt, weil wir ja durchaus auch ein bisschen was zurückgeben wollen. Ja, es ist ein bisschen was zusammengerutscht. Also diese Anpassungen, die wir gemacht haben, die unterstützen auch diesen Grafikchip. Und wenn man den jetzt bauen möchte, dann gibt man einfach einen Make Boardname-Config, wobei Boardname halt das spezielle Board ist, für das man bauen möchte. Bei uns ist das eben UC für Unicontrol 5200 und das basiert auf dem Board TQM von TQ 5200. Dieses Make erzeugt dann am Ende eine U-Boot.bin und das wird mit U-Boot geflasht. Da hat man so ein gewisses Henne-Ei-Problem bei der Sache. Das ist an sich nicht ganz so tragisch, weil am Anfang meistens bei der Auslieferung ein U-Boot schon drauf ist, mit dem man das machen kann. Problem hat man allerdings, wenn das Flashen mal fehlschlägt, wenn irgendwie die Verbindung unterbrochen wird, Strom weg ist oder sonst irgendein Fehler passiert, dann hat man ein Target, was nicht mehr geht. Gibt es allerdings die Möglichkeit, das Ganze auch per JTAG, also eine Hardware-Schnittstelle, an das Target zu gehen und das Ganze da mit zu flashen. Diese Tools, die es da gibt, die heißen OpenWinCE, die gibt es bei SourceForge, glaube ich. Die sind auch von uns an die Hardware portiert worden. Also das betrifft halt vor allem den Prozessor und die Pin-Belegung bei der Flash-Anbindung. OpenWinCE rührt übrigens daher, dass das Ganze mal ursprünglich für Windows CE entwickelt wurde und jetzt aber eben auch für andere Zwecke zur Verfügung steht. Ja, der nächste große Punkt, wenn man jetzt einen Kernel, Treiber und Bootloader hat, kann man ja noch nicht viel machen mit dem Target, braucht auch erstmal eine Sammlung an Bibliotheken. Busybox zum Beispiel, wie vorhin schon angesprochen, oder halt meinetwegen eine SSH, wenn man mal jetzt wirklich damit entwickeln möchte und drauf möchte auf das Target. Bibliotheken für serielle Kommunikation, weiß der Geier. Wir haben uns da ein bisschen an Buildroute orientiert, vom Build-System her. Das heißt, die Pakete werden automatisch runtergeladen und Patches automatisch eingepflegt, wenn wir das bauen. Wenn man das jetzt selber macht, muss man halt selber die Pakete nach und nach runterladen und patchen. Also bei uns liegen dann eben die Patches im Versionsverwaltungssystem und werden automatisch eingespielt. Zum Beispiel bei Busybox war es nötig, das TFTP zu patchen, weil das sonst gewisse Modi nicht konnte. Das Einzige, was nicht automatisch geht, ist die Konfiguration der Busybox. Die muss man halt einmal selber machen mit make-menu-config, wie gewohnt. Und diese Config, die dann erzeugt wird, aufheben und halt zukünftig benutzen. Bei den anderen Paketen ist das ein ganz einfacher Aufruf von configure, make, make-install. Wobei man ein bisschen aufpassen muss, dass man als Host und als Target jeweils PowerPC unknown Linux eingibt. Eigentlich müsste es PowerPC uslibc Linux heißen. Das erkennen aber viele Configure-Skripte nicht und brechen dann ab, deswegen nur das unknown. Ja, und *-Präfix ist auch wichtig, um das halt an eine definierte Stelle zu bauen oder dann zu installieren und nicht nach user-local oder wohin auch immer. Bisschen aufpassen muss man auch bei den Header-Files, die man einbindet. Es passiert doch recht schnell, dass aus Versehen die System-Header-Files benutzt werden. Also ist jetzt kein unlösbares Problem, aber man muss halt darauf achten. Und am Ende erhält man halt die Bibliotheken und noch diverse Tools. Kommen wir zum Thema, was uns manchmal ein bisschen vor ein Dilemma stellt, das ist die Lizenzierung. Wir wollen natürlich nicht, dass Applikationssoftware, die wirklich bei uns aus dem Haus stammt, veröffentlicht wird. Da steckt halt Know-how drin, das sind auch Sicherheitsbedenken, die da zu beachten sind. Konsequenz für uns, wir können keine GPL-Bibliotheken nehmen, müssen auf LGPL halt zurückgreifen. Das ist weitestgehend kein Problem. Oder wir können auch halt Binaries, die entstehen, also keine Bibliotheken sind, die unter der GPL stehen, die können wir auch benutzen. Großer Punkt dabei, der Nutzer muss die Möglichkeit haben, das im System austauschen zu können. Also wenn er jetzt sagt, mir gefällt diese Bibliothek nicht oder dieses Tool nicht, ich möchte es gegen eine neuere Version zum Beispiel austauschen. Die Möglichkeit muss prinzipiell gegeben sein. Das ist bei Embedded-Systemen jetzt ein bisschen schwierig. Theoretisch haben wir die Möglichkeit vorgesehen. Also wenn jetzt irgendwie mal ein Projekt entsteht, wo das Ganze relativ offen nach außen gegeben wird, kann man das durchaus machen. Allerdings im Fahrzeug wird der Zugriff auf den Flash schon allein aus Sicherheitsgründen unterbunden. Weil es soll ja nicht jeder im Auto sein, dass irgendwelche x-beliebige Software nachinstallieren kann. Das Ganze muss ja auch getestet und zertifiziert sein. Das ist dann auch rechtlich schon ein Problem. Im Kernel ist noch eine weitere Schwierigkeit. Da werden bestimmte Funktionen nur für GPL-Treiber überhaupt angeboten. Das ist auch einer der Gründe, warum wir dort auch GPL benutzen. Halt nicht der einzige, wie ich vorhin gesagt habe, weil es ist auch einfach fair, wenn man ein Produkt benutzt oder was benutzt, was von anderen frei zur Verfügung gestellt wurde, da auch ein bisschen was zurückzugeben. Ja, jetzt haben wir ein Target mit Kernel, was läuft, Bibliotheken, man kann sich darauf anmelden, man kann irgendwas machen, aber es hat immer noch keinen Sinn. Also man kann damit rumbasteln jetzt, das ist von der Firma nicht so interessant, oder zumindest langfristig nicht. Deswegen gibt es da drauf eine Applikation. Die habe ich vorhin schon mal kurz genannt. Das eine ist das digitale Kombi-Instrument, hier drüben im Koffer zu sehen. Und das andere der Unilogger oder UDAC, wie er eigentlich richtig heißt, für universelles Datenerfassungsgerät. Im DKI, hatte ich vorhin auch schon gesagt, gibt es eben generische und projektabhängige Anteile. Beim Unilogger sieht das Ganze noch ein bisschen komplizierter aus. Dort wird auf dem Target auch Linux benutzt, mit C++ und eine Bibliothek, die nennt sich Boost, die noch diverse Zusatzfunktionalitäten zur Verfügung stellt. Dann gibt es eine Konfigurationsapplikation, die läuft unter Windows, mit C-Sharp programmiert. Zumindest jetzt die reine Oberfläche, der untere Teil ist halt auch mit C++ und Boost realisiert. Hat den Vorteil, kann dieselbe Codebasis für beides benutzen. Spart sich eine Doppelentwicklung, auch damit Fehler. Und was auch noch ganz wichtig ist, diese beiden Projekte benutzen beide dasselbe Bildsystem. Also da ist auch kein Mehraufwand entstanden, um das Ganze da zu realisieren. Ja, ist die Applikation einmal fertig, dann soll es auch aufs Target kommen. Das hatte ich vor uns kurz erwähnt. Wir haben die Variante per NFS. Auf das Target zu gehen, das ist vor allem für die Entwicklung interessant. Oder wir können es in den ROM oder Flash, wie es jetzt meistens ist, schreiben, also ein Vorgang, der als Flächen bezeichnet wird. Die Flash-Version nimmt man natürlich, wenn man fertig ist mit Programmieren, wenn man denkt, es sind keine Fehler mehr drin, wenn man das Ganze ausliefern möchte, weil im Auto hat man üblicherweise keinen Entwicklungsrechner dabei, von dem man das Ganze ranmounten kann. Ja, ist dann halt unabhängig davon. Während der Entwicklung ist es aber ein ziemlich nerviger Vorgang, dieses Flächen. Es dauert bei uns, glaube ich, nicht so lange, je nachdem, welche Variante man nimmt. Also wir haben die Möglichkeit, per Netzwerk oder per CAN zum Beispiel zu flashen. Die Variante per Netzwerk so eine Minute ungefähr. Es gibt aber auch Systeme, also da dauert das durchaus mal eine Stunde. Und das möchte man während der Entwicklung nicht wirklich haben bei der Fehlersuche. Ja, es gibt bei anderen Entwicklungsumgebungen teilweise auch eben so einen Debugger oder Emulator, der ein Stück Hardware ist, dann über JTAG angesprochen wird und das Ganze darüber rübergeladen wird. Ja, zum Punkt NFS. Man gibt halt in EDC-Exports auf den Entwicklungsrechner ein Verzeichnis frei. Wir haben das TFTP-Root genannt, aus Gründen, die dann gleich noch kommen. Dann in unserem Bildsystem rufen wir einfach nur am Ende make NFS auf. Der kopiert dann alles nach TFTP-Root in ein Unterverzeichnis, was wie das entsprechende Target heißt. Und hat dann dort genau dieselbe Verzeichnisstruktur wie auf dem Target. Das heißt, man kann dann das Target mit diesem Pfad booten. kann den Kernel, muss den Kernel mitgeben, also mit, der dann auch an der richtigen Stelle gefunden wird. Das passiert bei uns im U-Boot durch Konfigurationsvariablen. Der Kernel wird dann per TFTP geholt, aus dem selben Verzeichnis wie im NFS. Deswegen heißt das halt TFTP-Root. Und dann muss man im U-Boot noch NFS-Boot eingeben, was eine eigene Anpassung von uns ist, weil von selber hat er das nicht unterstützt auf die Art und Weise. Für die Flash-Variante gibt es halt ein Make-Flash-Image, was die Images erzeugt, aus allen benötigten Teilen, die dafür nötig sind. Hier gibt es mehrere von der Sorte. Das eine ist für die Open-Firmware ein Image, das andere ist der Kernel. Dann noch, wir haben es RootFS genannt, das sind die ganzen systemrelevanten Sachen drin, also alles, was unter Bin, User-Bin und so weiter liegt. Und dann das OptFS, was unsere eigenen Anteile enthält, was dann eben unter Opt gemountet wird. Dann gibt es noch den Splash-Screen, für sobald das Target halt angeht, lädt der U-Boot das und stellt es dar. Das können wir vielleicht da nochmal zeigen, wenn wir das Target anschalten, wie das aussieht. Und dann können wir ja auf dem DKI zumindest mehrere Designs unterstützen, also mehrere Oberflächen, die das ganze Gerät anzeigt. Und das ist auch nochmal ein extra Image. Also da wird jedes Design kann extra noch nachgeladen werden oder wieder gelöscht werden. Ja, die verschiedenen Flash-Methoden hatte ich schon genannt, also per CAN, was bei uns eben über dieses Diagnose-Modul läuft, über das Transportprotokoll, per Netzwerk. Das kann man auch vom Menü aus vom Target direkt anstoßen oder eben per JTAG oder seriell oder im Prinzip über jede Schnittstelle kann man diese Images rüberladen und dann auf den Flash schreiben. Dieses Flash-Image wird vom U-Boot über RAM-Boot gestartet, also das, wenn man das nicht jedes Mal eingeben muss, macht er das halt automatisch nach einem Timeout. Den kann man auch auf Null setzen. Dann muss man halt sehr schnell sein mit dem Tastendruck, um das Ganze abzubrechen, wenn man doch NFS-Boot machen möchte. Also er guckt schon nach dem Tastendruck, das heißt, wenn man vorher gedrückt, geht das auch. Später kann man das Ganze halt auch über GPIO zum Beispiel machen, dass man jetzt keine Tastatur über einen Entwicklungsrechner da anschließen muss, sondern das eben automatisch über ein gewisses GPIO dann steuern kann. Ja, wie vorhin schon gesagt, es wird nicht von Anfang an funktionieren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Applikation diesen Ausmaßes ohne Fehler funktioniert. Darum wird man ums Debuggen nicht umhinkommen. Brauchen wir als erstes einen Zugriff auf die Hardware. Das kann seriell sein, per Minicom zum Beispiel. Oder man hat doch ein Netzwerk dran. Ich habe hier ein Netzwerk zum Aufstecken geschrieben. Also bei uns auf der endgültigen Hardware ist halt kein Netzwerk drauf an sich. Wir haben aber einen kleinen Adapter, den man raufstecken kann, um doch noch ranzukommen, weil es per Netzwerk einfach wesentlich komfortabler ist. Oder halt auch wieder über JTAG, wobei man aber dann zusätzliche Hardware benötigt. Man kann den Kernel debuggen, das ist der erste Punkt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist KDB, das ist direkt im Kernel drin mit einer eigenen Oberfläche. Das heißt, wenn im Kernel ein Fehler auftritt, bietet er einem eine Oberfläche an, um das Ganze quasi dann zu debuggen. Ein weiteres ist KGDB, das ist ein Patch im Kernel, wo man dann mit GDB auf den Kernel connecten kann und dann debuggen kann. Eine Möglichkeit, die Applikation zu debuggen, hat man mehrere. Man kann versuchen, die für einen Entwicklungsrechner zu kompilieren und dort zu debuggen. Das machen wir auch, weil das doch ein bisschen komfortabler ist als auf dem Target und auch schneller. Man braucht dann natürlich einen gewissen Parallelanteil, weil man jetzt zum Beispiel den Grafikchip nicht auf den Entwicklungsrechner hat, sondern in unserem Fall dann auf GTK aufsetzen, um die Applikation laufen zu lassen. Bei unseren Tools, die wir für das Target kompilieren, ist auch ein GDB dabei, den wir fürs Target kompilieren können. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch direkt auf dem Target debuggen. Hat einen riesen Nachteil, also riesig, wirklich wörtlich genommen. Die Image, also die Binaries, die mit Debug-Code kompiliert werden, sind halt auch riesig. Zum Beispiel für den Unilogger ist hier mal ein Beispiel mit Optimierung und gestrippt ist das Binary 6,7 Megabyte groß, mit allen Debug-Optionen 120 Megabyte. Der wird dann knapp mit dem RAM oder mit dem Flash auf dem Target. Günstiger ist es halt hier, ein Remote-Debugging zu machen. Das heißt, man hat auf dem Target nur einen kleinen Anteil vom GDB, den sogenannten GDB-Server, und auf dem Entwicklungsrechner den GDB. Beide müssen oder werden bei uns mit dem Build-Root gebaut, sind zumindest anfangs massiv gepatcht wurden, weil es halt doch ein paar Probleme gab. Und dann startet man den GDB-Surfer auf dem Target mit den Optionen, welche serielle Schnittstelle benutzt werden soll oder welcher Host und welcher Port. Wobei Host und Port in dem Fall, oder der Host in dem Fall nur der kennzeichnet, welcher Klient erlaubt es, sich daran zu connecten. Das wird aber nicht unbedingt geprüft. Also kommt auf die Version vom GDB-Surfer an. Per seriell das Ganze zu machen, ist ein bisschen problematisch, wenn man nur eine serielle Schnittstelle hat und gleichzeitig noch eine Konsole auf dem Target möchte, weil dann ist die schon belegt. Das heißt, man hat dann eigentlich nur die Möglichkeit, wenn man die Konsole braucht, die Konsole dann zum Beispiel übers Netzwerk zu machen oder die Konsole seriell und die GDB-Surfer auf dem Netzwerk oder beide auf dem Netz, das ist unproblematisch, oder man hat ja doch mehrere serielle Interfaces. Ja, aussehen, also so spannend ist das nicht, was er dann ausschreibt, sagt halt nur, dass das Ganze jetzt remote debuggt wird. Auf dem Host muss man das dann natürlich ranconnecten, ruft den GDB auf, und zwar den aus der Toolchain, also nicht den Host-GDB, muss das Binary mitgeben, muss ich dann connecten mit Target Remote an die entsprechende Schnittstelle bzw. das entsprechende Netzwerkinterface. Und dann Continue benutzen. Also nicht ran, um das loslaufen zu lassen, sondern nur mit Continue arbeiten. Der GDB, der aus der Toolchain kommt, der läuft auf dem Host. Also ist so kompiliert, dass es auf dem Host läuft, aber Debug-Symbole oder überhaupt Symbole vom Target verarbeiten kann. Das Strip, um halt die Debug-Symbole zu entfernen, da ist es übrigens genauso. Die Konsequenz daraus ist, man kann auf dem Target und dem Host verschiedene Binaries benutzen, schon aus den Gründen, dass es eben mit dem Debug-Code zu groß ist fürs Target, muss man das sogar machen. Die einzige Bedingung daran ist, die Abarbeitungsreihenfolge der Befehle von beiden muss gleich sein. Das heißt, in dem Fall, wenn man ein Binary kompiliert und danach strippt und aufs Target bringt, hat man das in der Regel ja. Wem ist der GDB zu kompliziert zu bedienen ist, was nicht wirklich ist, kann auch ein grafisches Frontend benutzen, den DDD. Ist dann sinnvoll, den Aufruf, den man im GDB machen muss, also dieses Target Remote in ein Skript zu verlagern und dieses Skript dann mit dem DDD aufzurufen. Die Kommandozeile steht hier. Am Ende muss halt das Binary angegeben werden. Gibt allerdings einen riesen Nachteil bei der Geschichte. Der DDD, also die DDD-Konsole, die halt die Ausschriften vom Target bringt, die ist nahezu unbrauchbar, weil ständig irgendwelche Kommandos oder Sachen, die übers Netzwerk gehen, dort mit auftauchen. Also man muss schon sehr genau sich da durchfitzen, um die relevanten Sachen rauszufiltern. Auch beim Backtrace ist das leider so, also wenn man jetzt eben den Aufrufstack sich angucken will, das ist halt leider wirklich unbrauchbar. Vielleicht kann man da irgendwas patchen, in DDD, also mit ziemlicher Sicherheit. Soweit sind wir halt jetzt noch nicht gekommen. Deswegen benutzen wir halt momentan den GDB auf der Kommandozeile. Gibt es Alternativen? Momentan nicht so richtig. Es gibt zwar noch einen K-Debug, was übrigens nichts mit dem Kernel-Debuggen zu tun hat. Nochmal zurückgehen kann. Also KDB und KGDB sind für den Kernel. Und KDBG ist von KDE. Ist ähnlich wie DDD, kann aber momentan noch kein Remote-Debugging und es kommt deswegen halt auch noch nicht in Frage. Ja, das ist ein bisschen klein natürlich, man kann auch nicht wirklich viel erkennen. Hier unten sieht man vielleicht, wenn man genau hinguckt, mal diese ganzen Sachen, die dann immer auf dieser DDD-Konsole ausgegeben werden. Also jedes Paket, was geschickt wird, was empfangen wird, wird dann hiermit eingetragen. Und die relevanten Informationen sind halt hier immer zwischendrin. Zum Beispiel dieses $2 gleich minus 1. Und das halbwegs sehen kann. Ja, und daneben mal, was sicher noch schlechter zu lesen ist, die Ausgabe vom GDB. Also dort kommen diese ganzen Zusatzinformationen halt nicht. Dort hat man wirklich das, was man wirklich nur braucht. Ja, dann wäre ich erstmal am Ende mit dem Vortrag. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, ein paar zusätzliche Links, die ich vielleicht noch weiterführen kann, gerade zu den einzelnen Teilen, die wir einsetzen, sind hier mal mit aufgeführt. Wenn noch Fragen sind, kannst du entweder später nach dem Vortrag direkt mich ansprechen über unsere Firma oder halt jetzt direkt.
Ja, wir haben Zeit für Fragen, also bitteschön.
Ja?
Können Sie Remote Debugging über Ken?
Die Frage war wegen Remote Debugging über Ken. Das geht momentan noch nicht, ist aber angedacht. Also was wir momentan über Ken unterstützen, ist eben die Diagnoseschnittstelle, wo wir zumindest diverse Speicherinhalte auslesen können oder auch Funktionen anstoßen können, um gewisse Aktionen auszulösen. Ist noch kein richtiges Debugging natürlich, aber hilft schon mal weiter. Und ist für später wahrscheinlich interessant, wenn das wirklich im Fahrzeug ohne irgendein anderes Interface drin ist, dann wird man das gebrauchen können. Die Frage war nach FlexRe. Im Fall vom DKI ist es noch nicht drin. Im Fall vom Unilogger haben wir es angedacht, sind da dran, das Ganze zu machen, arbeiten auch mit einer Firma zusammen, die FlexRe sehr stark verfolgt. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was demnächst sehr wichtig wird. Ja?
Haben Sie möglicherweise Echtzeitaspekte zu beachten, wenn Sie Ihr Kombi-Instrument ansteuern?
Ja, Echtzeitaspekte sind durchaus wichtig. Es gibt, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wir haben auf dieser Hardware nicht nur den Power-PC, wir haben auch noch einen kleinen Controller, 32-Bit-Controller, den HC12 von Motorola oder Freescale mittlerweile auch, glaube ich. Der macht für uns die ganze Vorverarbeitung. Also empfängt die Kennbotschaften vom Fahrzeug, verarbeitet die vor und schickt die auf unserem internen Kern zwischen diesen beiden Prozessoren an uns. Dadurch nimmt uns erstmal viel Arbeit ab, was direkte Echtzeitansprüche in unserer Kommunikation mit dem Fahrzeug notwendig macht. Ein anderer Punkt ist, wir haben irgendwann, das ist schon eine Weile her, mal die Untersuchung gemacht zwischen dem Kernel 2.4 und 2.6, wie es da mit Echtzeit aussieht. Also hauptsächlich mit Reaktionszeiten, mit garantierten Reaktionszeiten. Und das war einer der Gründe, warum wir damals relativ schnell auf den 2.6er Kernel sind, während andere Firmen sich da durchaus ein bisschen schwer getan haben, das Ganze umzustellen. Direkt harte Echtzeitfähigkeit haben wir jetzt momentan nicht drin. Wir haben nur zum Beispiel unsere Zeichenvorgänge oder so, dort steckt vielleicht noch Echtzeit drin, weil wir die direkt mit dem V-Sync, der vom Grafikchip kommt, auslösen und deswegen immer eine garantierte, zumindest Anstoßzeit der Grafikvorgänge haben. Die Laufzeit selber ist natürlich nicht garantiert, die kann man aber ungefähr abschätzen, dass man das in der Zeit immer schafft. Ja, der TÜV. Wir waren mit der DEKRA im Gespräch. Prinzipiell gibt es weniger Bedenken, als wir uns ursprünglich ausgemalt hatten. Also die DEKRA ist da nicht so abgeneigt, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Das eine ist zum Beispiel, dass gewisse Warnlampen direkt als LED ausgeführt sind oder als Lampe richtig und nicht auf dem Display angezeigt werden sollten. Beziehungsweise, das kann man ein bisschen aufweichen, ich glaube bei BMW wird das so gemacht, die überwachen ihre Grafikausgabe mit einer speziellen Fotodiode und gucken, ob diese Lampe, also diese simulierte Lampe auf dem Display auch wirklich noch leuchtet. Also das ist auch der Grund, warum wir hier links und rechts, ich weiß nicht, die werden jetzt in der Demo nicht mit leuchten, Warnlampen vorgesehen haben. Ein anderer Punkt ist, die Geschwindigkeitsanzeige muss immer vorhanden sein. So ist die Formulierung. Das heißt jetzt nicht, dass sie gehen muss. Also es, ganz konkret, es gibt Fahrzeuge, da kann es durchaus passieren, dass die Hardware mal einen Reboot macht, das sieht man ja nicht sofort. Dann bleibt der Zeiger einfach stehen. Also wenn man jetzt auf der Autobahn eine 120 fährt, dann stürzt die Hardware weg, man beschleunigt auf 200, mit den Autos geht das durchaus. Der Zeiger bleibt trotzdem auf 120. Ich meine, die Geräte sind dann relativ schnell wieder da. die, also das ist jetzt nicht so gravierend, das ist auch nicht so, dass das immer auftritt, aber deswegen die Formulierung, eine Geschwindigkeitsanzeige muss vorhanden sein. Wir haben da auch mit der DEKRA deswegen ganz konkret nochmal nachgefragt, ob man die Geschwindigkeitsanzeige nur auf dem Display darstellen können darf oder ob man da extra eine Notfallvariante zum Beispiel als 7-Segment-Anzeige oder so vorsehen muss. Und diese Forderung gibt es nicht. Ja, und dann natürlich noch der Punkt EMV. Also das Gerät darf nicht strahlen und das Gerät darf auch nicht durch externe Strahlung beeinflusst werden, in einem gewissen Umfang natürlich bloß. Und da sind wir auch sehr momentan noch dran, das Ganze auch wirklich fertig zu zertifizieren in der Hinsicht. Also die Frage war, wie viel, auf was für Probleme man stößt quasi in der Integration in modernere Fahrzeuge, gerade was die Abhängigkeit zwischen verschiedenen Hardwarekomponenten angeht. Also Beispiel Opel-Radio. Wir haben unsere Tätigkeit für Siemens VDO daran auch mitentwickelt. Deswegen kennen wir die Probleme auch sehr gut an der Stelle. Im Fall vom Kombi-Instrument beim Opel war es relativ unkritisch. Das Kombi-Instrument ist dort wirklich fast nur eine dumme Anzeige. Also dumm in Anführungszeichen, sie macht nicht viel, hat nicht viel Interaktion mit dem Fahrzeug. Deswegen kann man die relativ problemlos austauschen. Bei VW sieht es ein bisschen komplizierter aus. Da hängt zum Beispiel die Wegfahrsperre dran. Also sobald man das Originalgerät ausbaut, fährt das Fahrzeug nicht mehr. Der einzige legale Weg ist eigentlich, das Originalgerät drin zu lassen, zu verstecken und die andere Hardware einzubauen. Aber da kommt man momentan nicht umhin. Es sei denn, man arbeitet mit den Herstellern zusammen, die ihm dann sowas natürlich ändern können.
Und inwieweit ist die schon ein Foto gezeigt von der Uelektra? Wie weit ist du auf Mark 3?
Mark 3, ja. Ja, das eine ist, im Tuning-Bereich gibt es sehr viel Interesse daran. Die sind auch teilweise bereit, einen höheren Preis zu zahlen, weil es ist doch nicht ganz billig. Der andere Punkt ist, man kann zum Beispiel für verschiedene Firmen so Messemuster bauen, Prototypen. Das ist jetzt in der Vergangenheit sehr oft passiert. Also wir haben da durchaus sehr viel gemacht in der Richtung. Da spielen die Kosten ja keine große Rolle, da ist auch EMV nicht so wichtig, da guckt die DEKRA nicht unbedingt. Das ist also alles relativ unkritisch. Direkt in ein Serienfahrzeug reinzukommen mit dieser Technik ist sehr schwierig. Also die Autohersteller sind da erstens noch sehr vorsichtig und zweitens haben die ihre quasi Zulieferer, mit denen sie schon lange zusammenarbeiten und wovon sie auch nicht so leicht wegzubringen sind. Aus verständlichen Gründen.
Und das ist in der größeren Version vom BMW, kommt jetzt noch eins rein. Und da sind bestimmte Ansätze vorhanden, die sind ein bisschen anders, wie Sie es gelöst haben. Und die sind in 1,5 Jahren ungefähr, kommen die ersten auf den Markt. Der A6 hat in 2,5 Jahren so ein System.
Also es gibt, die Autofirmen arbeiten durchaus da dran, das stimmt. Sie sind halt nur noch ein bisschen vorsichtig, weil es die befürchten halt die Kundenakzeptanz. Also das eine ist auch die S-Klasse zum Beispiel, ich weiß nicht, wer die jetzt schon gesehen hat, die hat auch einen grafischen Tacho und einfach aus dem Grund, weil die dort an der Stelle auch das Nachtsichtgerät anzeigen und dazwischen wechseln können. Ja, was meinten wir da?
Diese Betrachtung wurden jetzt für die extremen Bedingungen in so einem Auto gemacht, also Hitze, Nässe, whatever. Ist ja
Ja, so unterschiedlich sind die gar nicht mehr. Also die Controller sind teilweise ja, ein bisschen einfacher, ein bisschen kleiner in der Größenordnung, aber jetzt, sie unterscheiden sich nicht mehr grundsätzlich. Also das ganze Ding ist genauso digital wie das andere.
Ja, auch die Temperatur
Genau, der Power-PC, den wir da einsetzen, der hat Temperaturbereich im Automotive-Bereich, also von minus 40 bis 85 Grad Celsius. Auch die anderen Hardware-Komponenten, die da eingesetzt sind, also das komplette Modul, ist für den Automotive-Bereich vorgesehen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also, wo es noch ein bisschen klemmt momentan, ist bei den Displays, die in so einer Ausführung zu kriegen. Also, das geht, die gibt es schon. Das erfüllt auch die Voraussetzungen, was wir hier eingebaut haben. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, welches drin ist. Doch, das müsste das kleinere sein. Also da sind durchaus Betrachtungen gelaufen, weil anders kriegen wir es auch nicht zertifiziert. Also wenn wir Komponenten da drin verbauen, die jetzt nicht zugelassen sind für den Temperaturbereich oder für die anderen Sachen wie Feuchtigkeit zum Beispiel, dann können wir es auch nicht einsetzen.
Ja. Gibt es Überlegungen daraus, eine diagnostische Stelle zu haben für die Werkstätten oder für die Betriebnehmer?
Also wie gesagt, in der Diagnose, das war die Frage, arbeiten wir jetzt auch schon eine Weile. Also Sie haben jetzt einerseits als Kernelmodul drin, andererseits auch in der Applikation teilweise verankert, damit wir auch Sachen rausliefern können. Es gibt dann auch eine Applikation auf PC-Seite, die das Ganze auslesen kann. Und es ist durchaus denkbar, das in die werkstattseitige Diagnose zu integrieren, was natürlich sehr sinnvoll ist.
Keine Fragen weiter?
Doch, eine gibt es noch.
Wie sieht das mit
der Bootzeit aus? Ja, Bootzeit ist ein leidiges Thema. Also wir hatten, der Optimalwert, den wir hatten, waren 4 Sekunden, bis die Applikation da war. Das ist relativ lang. Also für einen PC-Nutzer ist es relativ kurz, aber in dem Bereich ist es doch noch zu lang. Momentan haben wir mit allen Sachen, die wir im Kernel drin haben, Debug-Version und so weiter, eine Bootzeit von ungefähr 10 Sekunden. Im Auto ist die ein Stückchen kürzer. Wo es hingehen soll, theoretisch, was quasi akzeptiert wird, ist, das heißt mal, so eine halbe Sekunde. Das ist mit dem Linux ein bisschen illusorisch, muss man dazu sagen. Also ehe der Kernel geladen ist und so weiter, es dauert halt. Deswegen haben wir halt so eine kleine Notlösung mit diesem Bootbildschirm, der am Anfang angezeigt wird. Der wird der Benutzer schon mal nicht im Regen stehen gelassen, sondern er sieht, da tut sich was. Und ich meine, bis er sich hingesetzt hat und angeschnallt hat und losgefahren ist, ist das Ding auch da. Ja?
Vielleicht mal im Zusammenhang mit diesem Bootproblem. Ich meine, ihr müsst ja eigentlich nur booten. Das reicht doch vielleicht, wenn ihr da so ein, das, was man jetzt halt so ein Hibernation, also dass man halt ein Image irgendwo in Flash legt und das halt rüberkopiert und reinspringt und da ist es.
Ja, da gibt es ein paar Probleme, gerade also im Zusammenhang mit Hibernation und dem ganzen Problem, nicht booten zu müssen. Das eine ist, der Flash-Zugriff ist sehr langsam. Also man ist wahrscheinlich den Zustand aus dem Flash wiederzuladen nicht wesentlich schneller. Ein bisschen vielleicht spart man 1-2 Sekunden, das weiß ich jetzt nicht. Da haben wir jetzt noch keine Untersuchung gemacht. Aber wir sehen das schon alleine, wenn wir ein Bild zum Beispiel, ein grafisches Bild, unkomprimiert in Flash legen und laden, beziehungsweise ein komprimiertes Bild in Flash legen und dann das dekomprimieren müssen, ist die Variante mit dem komprimierten Bild schneller. Also der Flash-Zugriff ist dann doch ein bisschen noch ein Nadelöhr. Das andere ist, wir haben nicht unbedingt den Flash dafür. Also wir haben auf der konkreten Hardware 32 MB Flash und 64 MB RAM. Und ja, von dem RAM brauchen wir sicher nicht alles, aber wir bräuchten quasi vielleicht auch nochmal 32 MB Flash, um das Ganze dann rüberspielen zu können. Ist die Frage, ob das rechtfertigt, den Flash noch nachzubauen. Also Gedanken haben wir uns gemacht, aber so richtig den Vorteil sehen wir halt da noch nicht.
Ja? Was ist der Zielpreis von den Autoherstellern? Was ist euer Preis?
Ja, die Frage nach dem Preis. Ein Beispiel vom Kombi für den Audi A8, vielleicht mal, das ist doch eins, was in die Nähe kommt von der Leistungsfähigkeit her. Das wird für 800 Euro verkauft, wird für 200 Euro, glaube ich, gekauft vom Hersteller Und wir sind, naja, an die 200 Euro kann man noch eine Null reinhängen. Das kommt so ungefähr dem nahe. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Also wie gesagt, das ist für den Autohersteller nicht so interessant, wo das wirklich an jeden Pfennig oder jeden Cent gespart wird. Aber für den Tuning-Bereich ist der Preis eben nicht so relevant. Oder eben für Muster.
Ja? Das ist jetzt euer Preis für euer aktuelles. Also wenn man denkt, dass dann sozusagen, wenn man dann 100.000 Stück verkauft und alles massenfertig kommt.
Ja, also bei 100.000 Stück sieht die Sache dann schon anders aus. Da kriegt man die Komponenten sehr günstig. Dann kommen auch die Displayhersteller und möchten ein Display für einen fertigen, zu einem günstigeren Preis und zu einem schöneren Format. In der Position sehen wir leider nicht. Das ist danach, ja. Nee, also wenn dann ein richtiger Hersteller, ja, wenn ein etablierter Hersteller sich der Sache annimmt, dann kommt er natürlich locker darunter. Ja. Die Tachostände, die sind momentan also an verschiedenen Stellen abgelegt bei uns. Teilweise, wenn wir das Originalgerät drin haben, sind die auch dort nochmal hinterlegt und auf dem entsprechenden Steuergerät. Also sind die schon vom Fahrzeug her an mehreren Stellen hinterlegt. Und bei uns selber haben wir es eben auch verteilt. An das System kommt man auch nicht einfach ran. Also in der Entwicklungsversion sah es hier so schön einfach aus mit Debugger und Shell und so, aber das Richtige ist dann schon abgeschottet. Es ist nicht unmöglich, sage ich mal. Man kann viel verhindern, indem man mit Checksum arbeitet, indem man es verschlüsselt. Es ist auch in einem richtigen Auto nicht unmöglich. Das ist halt, also die 100%ige Sicherheit hat man nicht, aber nahe dran. Ja, bitte.
Was wird denn verwendet, um diese Grafikgeschichten in C++ zu
programmieren? Also das sind alles Eigenentwicklungen, ist auch kein C++, ist nur reines C. Also der Treiber auf der untersten Ebene, der diesen Grafikchip ansteuert, ist eben wirklich die Hardware-Schnittstelle dazu. Darauf setzt eine Grafikbibliothek auf, die bei uns im Haus entstanden ist. Wir haben uns auch mal Bibliotheken jetzt in der neueren Zeit wie Cairo oder AGG angeguckt, die sehr viel Funktionalität bieten, aber eben ohne Beschleunigung, aber inwiefern man die noch mit nutzen kann. Da sind wir gerade noch am Evaluieren, wie man so schön sagt. Der Rest ist, wie gesagt, Eigenentwicklung, bietet so die grundsätzlichen Funktionalitäten ab, die man gewohnt ist aus dem Bereich, also Kopieren von Bildbereichen, dann Zeichnen von Linien, Rechtecken, Polygonen, Zeichnen von Bildern, das, was man halt für die Sachen so benötigt. Ja, bitte da hinten erstmal.
Die Grundmatrix, die immer dahinter liegt, also die Elemente, die sich nicht verändern, sind das reingeladene Bilder oder sind da die gezeichnet?
Die Grundelemente, das sind reingeladene Bilder. Also die werden von dem Designer entworfen, beziehungsweise von einem Mitarbeiter von uns, der da auch so ein glückliches Händchen dafür hat. Und die werden reingeladen. Wir könnten die theoretisch auch zeichnen. Also gerade im Zusammenhang, wenn man ein bisschen internationaler werden möchte und verschiedene Skalen anbieten möchte, wird man da nicht umhin kommen. Man kann nicht für jede Skala da ein Bild hinterlegen. Das wird viel zu aufwendig. Aber dann braucht man auch zum Beispiel eine Linien- oder Kreiszeichenfunktion, die sehr gut aussieht. Und das bietet die Hardware einfach nicht. Das heißt, da wird man um Bibliotheken wie eben dieses Cairo oder so vielleicht nicht umhin kommen.
Okay, das ist eine Frage. Mhm. Ich muss doch bitte auf die Zeit achten, wir müssen umbauen.
Okay.
Die Entwicklung, haben Sie ja gesagt, ist eine Eigenentwicklung.
Mhm. Haben Sie die auch? Oder? Wir haben drüber nachgedacht. Also es wäre sehr sinnvoll, das zu tun. Wir machen es momentan noch nicht. Wir sind jetzt gerade an den letzten Umbauaktionen da dran gewesen. Also wie gesagt, die war historisch gewachsen. Ist entsprechend unsauber gewesen und wir haben das jetzt mal ein bisschen glatt gezogen. Man könnte jetzt drüber nachdenken, das Ganze auch zu veröffentlichen komplett und zu benutzen.
Okay, vielen Dank nochmal.